Er hatte kaum Schaden angerichtet, aber sein Aussehen gefiel mir ebenso wenig wie seine Keckheit. Es bedeutete, dass die Luftwaffe ihre Deckung verließ und ihre Reserven in den Kampf warf. Offenbar setzten die Deutschen jetzt alles auf eine Karte. Nach Einbruch der Dunkelheit war auf den Hügeln rings um Eupen der Widerschein von Artilleriefeuer zu sehen, das näher zu kommen schien. Wir hatten keine Ahnung, was jenseits dieser Hügel los war, und inmitten des tosenden Geschützlärms wahrte unser Funkgerät ein geradezu enervierendes Schweigen. An Schlaf war nicht zu denken. Im Morgengrauen rissen uns heftige Explosionen von den Feldbetten. Nach einer Weile hörten wir schrille Alarmglocken. In der Nähe des großen Militärhospitals war vermutlich ein Feuer ausgebrochen. Später erfuhren wir, dass sich einige deutsche Panzer im Schutz der Dunkelheit in die Stadt vorgewagt hatten, mehrere Häuser, zufällig von Deutschen bewohnt, beschossen und sich ohne Verluste wieder zurückgezogen hatten. Den ganzen Tag fuhren Militärtransporter in die eine und Panzer in die andere Richtung. Sämtliche Einheiten hatten Eupen verlassen. Das Recreation Center war geschlossen, das Büro für Zivilangelegenheiten war noch geöffnet, aber es herrschte eine beklemmende Atmosphäre dort. Niemand konnte uns sagen, wo die Front verlief oder ob wir die Stadt verlassen sollten. Wir überlegten, wegzufahren, wussten aber nicht, wohin. Hartnäckig hielten sich Gerüchte, dass die Deutschen bereits einige der Hauptverbindungswege nach Belgien abgeschnitten hätten. So verbrachten wir auch den zweiten Tag in Eupen und kamen uns vor wie auf einer Insel, die unerbittlich eingekreist wird. Nachts tauchten deutsche Flugzeuge auf und warfen ihre Bomben ab. In Eupen gab es keine Luftschutzbunker. Wir liefen in den Keller und gaben uns der Illusion hin, dass die dünne Decke halten würde. Die zwei Kinder des Hausbesitzers wimmerten, das Dienstmädchen stöhnte und der Mann rang die bleichen Hände.